Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Weiter mit Andreas Stopp am Mikrofon. Wir haben ja gerade über unsere Bewegungsmöglichkeiten geredet diesen Sommer. Und wir meinten damit die Mobilität innerhalb unseres eigenen Landes Deutschlands und über die europäischen Grenzen. Bei euch jetzt, Georg Ehring, im Nebenstudio geht es auch um Mobilität, aber in einem etwas anderen Kontext.
Ja, die Autoindustrie nehmen wir in den Blickpunkt. Sie fordert ja eine Neuauflage der Abwrackprämie, um die Branche nach der Corona-Krise wieder ans Laufen zu bringen. Und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat jetzt ein Bündnis geschmiedet, um eine Alternative durchzusetzen. Dazu gibt es gleich Fragen an Burkhard Storck, den Bundesgeschäftsführer des ADFC. Wie der Klimaschutz bei der Rettung der Luftfahrtbranche berücksichtigt werden kann, das ist auch ein Thema heute. Corona verschärft den Hunger in Ländern, die sowieso schon eine prekäre Versorgungslage haben. Wir berichten aus dem Niger darüber. Und Deutschland hat der Europäischen Union noch immer keinen Klimaschutzplan vorgelegt. Und wir fragen, warum. Und dann haben wir noch den Verbrauchertipp, da geht es um Elektrogrills. Die Autoindustrie sieht sich als Beschäftigungsmotor in Deutschland und sie steckt in Schwierigkeiten. Wegen Corona ist die Produktion eingebrochen. In vielen Werken wurde sie sogar zeitweise gestoppt. Und die Menschen haben aktuell andere Sorgen als den Kauf eines neuen Autos. Eine Neuauflage der Abwrackprämie nach der Finanzkrise könnte die Menschen wieder in Kauflaune bringen. Mit diesem Argument fordert die Branche jetzt Geld. Der Umweltnutzen dieses Vorgehens wird allerdings bezweifelt, unter anderem vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Er hat zusammen mit anderen Organisationen eine Alternative vorgeschlagen. Am Telefon begrüße ich dazu Burkhard Storck, den Bundesgeschäftsführer des ADFC. Guten Tag, Herr Storck.
Schönen guten Tag.
Herr Storck, wie sieht denn Ihre Alternative aus?
Unsere Alternative sagt nicht nur Auto, 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 sondern unsere Alternative sagt, lass uns doch mal über einen Mobilitätsmix nachdenken, den ja viele Menschen heute schon im Alltag benutzen und vielleicht nach Corona ja noch viel mehr Menschen. Wir glauben, wenn Geld zum Wirtschaft ankurbeln bereitgestellt wird, dann sollte es eine Mobilprämie für alle sein, also auch für die, die gar kein Auto wollen oder sich kein Auto leisten können oder schlicht das Auto im Alltag nicht benutzen wollen. Wir wollen eine Prämie, die auch dafür genutzt werden kann, den Haushalt mit guten neuen Fahrrädern auszustatten, die auch genutzt werden kann, um ÖV-Karten, also Karten im Verkehrsverbund oder für die Deutsche Bahn zu bezahlen und darüber Mobilität zu sichern. Und es gibt ja auch noch Bikesharing und Carsharing, also die zeitweise Nutzung von Autos, dann, wenn man sie braucht. Eine Mobilprämie könnte auch ein Guthaben dafür beinhalten.
Das würde dann aber doch jeder kriegen und da könnte man sich dann auch einen dicken Spritschlucker mitkaufen. Man könnte ja auch Elektroautos gezielt fördern, davon halten Sie dann aber nichts.
Doch, davon halten wir viel. Wenn es eine Autoförderung gibt innerhalb der Prämie, die wir fordern, wenn die unumgänglich ist, dann muss sie maximal sozial-, klima- und umweltgerecht ausgestaltet sein. Das heißt, eigentlich können wir uns nur E-Autos vorstellen, selbst bei Plug-in-Hybriden wird es schwierig, denn davon, da wissen wir ja, sind viele gar nicht so umweltschonend, wie es immer heißt. Was aus unserer Sicht nicht in Frage kommt, ist, was Frau Müller heute bei Ihnen für den VDA im Programm gefordert hat, dass jetzt sogar Diesel- und Benzinerverbrenner wieder dazukommen sollen. Das kann nun gar nicht sein.
Öffentliche Verkehrsmittel fördern in Corona-Zeiten, das ist momentan ein bisschen schwierig wegen der Ansteckungsgefahr. Viele Menschen meiden doch auf gutem Grund Busse und Bahnen im Moment.
Ja, ob der Grund gut ist oder nicht, das weiß ich nicht genau. Ich bin kein Virologe. Die Kollegen aus dem öffentlichen Verkehr sagen, so schlimm ist es nicht. Aber das kann ich nicht beurteilen. Sie haben recht. Viele Menschen meiden im Moment den öffentlichen Verkehr. Jetzt stellen wir uns mal vor, nur die Hälfte dieser Menschen geht zurück ins Auto. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das passiert und die Lockerungen werden fortgeführt. Dann stehen unsere Städte wieder, dann haben wir keine gelockerten Städte, sondern dann stehen die Städte im Stau. Eine normale deutsche Stadt hat zwischen 20% und 25% Verkehrsanteil im öffentlichen Verkehr. Wenn das aufs Auto oder auch nur teilweise auf den heutigen Autoverkehr wieder draufkommt, also auf den von vor Corona, dann haben wir ein Dauerstauproblem. Das kann die Stadt nicht wollen, das können die Unternehmen nicht wollen, das kann auch die deutsche Wirtschaft insgesamt nicht wollen. Dann haben wir keine Mobilität mehr. Auch deswegen brauchen wir jetzt eine Förderung eines breiten Mobilitätsmixes, damit die Menschen beim Pendeln, beim Weg zum Einkauf tatsächlich vorankommen und die Städte weiter funktionieren.
Das heißt, richtig zweckgebunden wäre Ihre Prämie dann doch. Man kann sie nicht einfach für irgendwas Beliebiges ausgeben.
Nein, man kann sie nicht für irgendwas Beliebiges ausgeben. Wie ich gerade gesagt habe, wenn es um den Autokauf gehen soll, dann eine sozial-, umwelt- und klimagerechte Prämie. Das kann wohl nur das Elektroauto sein. Dann kann man aber natürlich auch Fahrräder kaufen, Lastenratten, Familienlastenrad, E-Lastenrad, Kinderräder, all das soll man kaufen können. Aber natürlich auch eine ÖV-Zeitkarte oder eine Bahncard 100 oder sowas.
Noch ganz kurz, die Neubelebung der Wirtschaft ist ja wichtig. Muss da der Klimaschutz nicht für ein, zwei Jahre zurückstehen?
Nee, das muss er ganz bestimmt nicht. Die Automobilindustrie ist ja ohnehin in einer großen Transformation. Die hätten wir auch ohne Corona angestanden. Und wir sollten jetzt nichts tun, was der Automobilindustrie nicht hilft, diese Transformation hinzubekommen. Und das ist die Transformation hin auf E-Autos, auf Plug-in-Hybride. Das ist die Transformation hin auf andere Autos. Und jetzt eine Prämie rauszuhauen, der Automobilindustrie erlaubt, nochmal die ganzen dicken Verbrenner nachzubauen, ist das völlig falsche für die Zukunft dieser Industrie. Die Kanzlerin, Frau Merkel, hat es gestern gesagt, der Aufschwung muss auch gleichzeitig dem Klimaschutz und der Förderung des Klimaschutzes dienen. Und damit hat sie völlig recht.
Burkhard Storck, der Bundesgeschäftsführer des ADFC, war das. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Toilettenpapier war zeitweise knapp, Mehl, Nudeln und Trockenhefe auch. Die Corona-Pandemie hat bei uns drastisch deutlich gemacht, dass auch im wohlhabenden Deutschland nicht alles grenzenlos verfügbar ist. In armen Ländern sieht es viel schlimmer aus. Die Vereinten Nationen befürchten, dass sich der Hunger in vielen Regionen ausbreiten wird, vor allem in Afrika. Über die Lage in Niger berichtet Dunja Sadaki.
Am Straßenrand in Nigers Hauptstadt Niamey steht Mamane Ramatu an ihrem kleinen Stand. Sie verkauft Getreide und Gemüse in kleinen schwarzen Plastiksäckchen und wartet heute vergeblich auf Kundschaft. Es ist sehr schwer. Ich bin hier seit mittags, aber das Geschäft läuft nicht gut. Mein Couscous und der gekochte Meerrettich bleiben unverkauft. Man muss geduldig sein, denn bald gilt die abendliche Ausgangssperre. Also man muss irgendwie damit umgehen. Dass die Verkäuferin weniger Kundschaft hat, liege auch an den Preisen, sagt Fatima Ama. Die 33-Jährige lebt in der Wüstenstadt Agadez mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. Durch Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie Ausgangssperren und Grenzschließungen, seien Preise für Grundnahrungsmittel gestiegen, erklärt sie. Ehrlich gesagt leiden gerade die Frauen seit Ausbruch des Coronavirus. Alles ist teuer, nichts geht mehr, es gibt keine Arbeit. Die Väter der Familien sind arbeitslos und jetzt ist es an uns Frauen, die Kinder zu versorgen. Es ist nicht einfach, die Kinder sind doch am verwundbarsten. Uns droht eine Hungersnot. Eine Hungersnot, davor haben auch Hilfsorganisationen wie Oxfam und Aktionen gegen den Hunger gewarnt. Demnach sollen im Sommer in Westafrika rund 50 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung bedroht sein. Denn die Pandemie verschärfe zu Neige gehende Ernten und andauernde Konflikte. Durch Grenzschließung und Ausgangssperre seien nicht nur die Preise für Grundnahrungsmittel, sondern auch für Saatgut und Düngemittel für die Landwirte gestiegen. Manches sei kaum noch verfügbar. Die Landwirtschaft ist aber für den Großteil der Bevölkerung die größte Einkommens- und Lebensgrundlage. Es ist eine Herausforderung für Experten und die Behörden, die Maßnahmen für eine Ausgangssperre und soziales Abstandhalten zu bestimmen, bei einer Bevölkerung, die arm ist und von Tag zu Tag lebt. Das sagt Mediziner Robert Abal. Wie viele fürchtet auch er die Auswirkungen der Krise. Schon vor der Corona-Krise war die Lage in Niger heikel. Der Wüstenstaat gehört zu den ärmsten Ländern weltweit. Fast 45% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Als Niger 1960 unabhängig wurde, hatte das Land noch 3,2 Millionen Einwohner. Heute, 60 Jahre später, sind es knapp 23 Millionen. Tendenz rasant steigend. Das Bevölkerungswachstum übt immer mehr Druck auf die natürlichen Ressourcen aus. Hinzu kommt, die Sicherheitslage im Land ist prekär. Die Terrormiliz Boko Haram wütet im Süden. Niger ist gleichzeitig ein Migrationshotspot. Hier stranden viele, die eigentlich einen Weg nach Europa finden wollen. Das verknappt die ohnehin raren Ressourcen zusätzlich. Eine explosive Mischung, sagt Mohamed Rissa. Er ist Präsident der ASCD, einer nigerischen Nichtregierungsorganisation, die sich um Kultur und Entwicklungshilfe bemüht. Die Corona-Krise trifft Niger in einer Zeit, in der das Land sich sowieso schon in einer sanitären Notlage und Sicherheitskrise befindet. Der Großteil der ländlichen Bevölkerung wird seit Jahren von internationaler Hilfe unterstützt. Die Lage hat sich durch die Corona-Krise aber verschärft. Ein Großteil der Nichtregierungsorganisationen musste seine Hilfe wegen der Krise jetzt vorerst unterbrechen. Hilfsorganisationen appellieren an die betroffenen Regierungen. Zum Beispiel sollen die Preise stabil halten, die Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen und den grenzüberschreitenden Warenverkehr gewährleisten. Außerdem müsse die internationale Gemeinschaft die betroffenen afrikanischen Staaten bei der Bewältigung der Krise unterstützen. Sonst drohe Millionen von Menschen schon im Sommer eine existenzielle Hungerkrise.
Aus dem Niger war das Dunja Sadaki. Bundeskanzlerin Angela Merkel konnte gestern bei Klimaschützern viele Sympathiepunkte sammeln. Deutschland unterstützt den Vorschlag der Europäischen Union, das Klimaziel für die Zeit bis 2030 deutlich anzuheben. Doch einen Tag nach dem Petersberger Klimadialog kehrt schon wieder der Alltag ein, auch in Bezug auf Europa. Deutschland gehört zu den 4 Staaten, die auch 4 Monate nach Ablauf einer entsprechenden Frist noch keinen Klimaschutzplan eingereicht haben. Frage an meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern in unserem Hauptstadtstudio. Woran hakt es?
Herr Ehringen sagt vor allem am geplanten Kohleausstieg in Deutschland. Das Gesetz wurde in den Deutschen Bundestag eingebracht Anfang März. Nun geht es nicht so richtig voran. Die Bundesregierung versucht da zwar zu besänftigen und sagt, also wir fahren da keinen Kontrakurs, beileibe nicht. Es fehlen ganz einfach nur Berechnungen, um unseren nationalen Energie- und Klimaplan in Brüssel einzureichen. Wir haben aber ja schon Zwischenschritte gemeldet. Nur diese Berechnungen, die das Wirtschaftsministerium da erwähnt, die fehlen eben, weil es mit dem Kohleausstiegsgesetz nicht so richtig vorangeht. Nur dann kann eben Deutschland aber seinen Plan nach Brüssel melden. Und das Ganze, ja, trödelt im Moment ein bisschen vor sich hin, muss man sagen.
Wann ist denn mit einem Klimaplan der deutschen Seite zu rechnen? Gibt es wenigstens einen Zeitplan für den Klimaplan?
Es gibt sogar einen sehr exakt ausgearbeiteten Zeitplan. Bis zum ersten Halbjahr dieses Jahres sollte das Kohleausstiegsgesetz vom Bundestag eigentlich verabschiedet werden. Regierung und auch Parlament halten auch weiter an diesem Zeitplan fest. Warum ist der so wichtig? Weil nur dann der sehr, sehr exakt ausgearbeitete Abschaltplan der Kraftwerke in Deutschland durchgehalten werden kann. 2038 ist ja das magische Ziel. Bis dahin will Deutschland komplett aus der Kohle ausgestiegen sein. Und das heißt, dass über knapp 20 Jahre exakt festgelegt wurde, wann Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerke jeweils runtergefahren werden und die Konzerne dafür sehr große Entschädigungszahlungen erhalten. Rein verfahrenstechnisch wäre dieser ganze Zeitplan machbar, auch im Parlament. Aber es gibt parallel zu den Gesetzesverhandlungen jetzt im Bundestag auch weiterhin laufende Verhandlungen, gerade mit den Steinkohlekonzernen, mit den Kraftwerksbetreibern und der Bundesregierung. Da geht es um Details wie etwa das Übergangsgeld für die Beschäftigten. Da geht es um den Rückbau der Kraftwerke und eben um die schon erwähnten Entschädigungen. Da wird natürlich hart gerungen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es parallele Gespräche zwischen Unternehmen und der Regierung gibt, parallel zu einem Gesetzesverfahren. Aber wir leben ja in etwas veränderten Zeiten im Moment. Das Stichwort lautet Corona wieder einmal.
Der Plan sollte ja fertig werden, als von Corona noch gar keine Rede war. Also jetzt spielt aber die Corona-Krise bei der Verzögerung doch eine Rolle.
Eine massive Rolle sogar. Das ist der zweite große Grund neben den weiterhin komplizierten Gesprächen mit den Kraftwerksbetreibern. Es war eigentlich eine Anhörung im Zuge des Gesetzesverfahrens angelegt für den 25. März, hätte die im Bundestag stattfinden sollen. Da ist tatsächlich die Corona-Krise dazwischen gekommen und hat die ganzen Abläufe im Bundestag im parlamentarischen Verfahren so verändert, dass sich das Ganze jetzt um 2 Monate verzögert. Die Anhörung für das Kohleausstiegsgesetz ist jetzt für den 25. Mai geplant. Und der Bundestag steht unter Druck, dieses Zeitfenster jetzt auch einzuhalten. Denn Sie haben es eben schon erwähnt, Angela Merkel hat gestern auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin ja ein klares Bekenntnis zu den EU-Klimazielen abgelegt. Und sie hat gesagt, wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen. Insofern ist das Timing etwas unglücklich, dass just gestern aus Brüssel diese Mahnung kam, Deutschland, bitte kommt voran mit eurem Klimaplan.
Der Ausbau von Wind- und Solarkraft stockt derzeit ja auch. Spielt das auch eine Rolle in der Diskussion?
Das spielt im Hintergrund immer eine Rolle, gerade beim Ausbau der Windkraft, beim Abschaffen des Ausbaudeckels Für die Photovoltaik, auch beim geplanten Gesetzentwurf für den CO2-Preis, geht das nicht so richtig voran. Und das schon seit Monaten. Da kann auch die Corona-Krise sozusagen nicht als Ausrede dienen. Denn darum wird gestritten innerhalb der Koalition seit eigentlich Herbst letzten Jahres. Und wenn man sich anhört, Georg Nüsslein, der Unionsfraktionsvize im Bundestag, der gestern bei uns im Deutschlandfunk im Interview war und dort gesagt hat, wir müssen vor allem auf Innovationen achten, das darf dem Klimaschutz da nicht unter die Räder kommen, dann ist auch klar, wo die Blockierer sitzen, im CDU-Wirtschaftsflügel. Da ist immer noch die Sorge da, dass die Windkraft, die Industrie, also der Ausbau der Windkraft etwa oder auch andere Klimaschutzziele die Industrie ausbremsen könnten. Das ist politisch weiterhin ungeklärt in der Koalition.
Barbara Schmidt-Matern war das aus Berlin. Herzlichen Dank. Und wir bleiben beim Klima. Startbahnen aus Flughäfen liegen derzeit meist brach. Auf manchen sollen sogar Flugzeuge geparkt sein, die gerade nicht gebraucht werden. Wegen Corona will und darf kaum jemand noch reisen. Doch wenn die Pandemie vorbei ist, dann geht es absehbar auch wieder los. Und damit mit der Belastung des Klimas durch mehr Flüge. Umweltschützer verlangen jetzt einen Neustart mit ökologischen Vorzeichen. Anja Nils mit den Einzelheiten.
Corona ist der Flugverkehr weltweit eingebrochen, bis zu 98%. Und das bedeutet eine deutliche Verringerung der CO2-Emissionen, freut sich der BUND. Genaue Zahlen dazu gibt es noch nicht, aber allein am Flughafen Berlin-Tegel gab es statt bis zu 100.000 Passagieren pro Tag zum Teil weniger als 1.000. Dass dadurch Arbeitsplätze massiv bedroht sind, sieht auch Olaf Band vom BUND. Er fordert aber, die Reduktion durch Corona zu nutzen und irgendwann einen nachhaltigen Weg aus der Krise zu finden. Die Airlines müssten sich endlich um Klimaschutz kümmern und die Politik müsse dazu Vorgaben machen, zum Beispiel die, alle Kurzstreckenflüge auf die Schiene zu verlagern.
Es gibt 2018 waren es ungefähr 311.000 dieser sehr kurzen Flüge in Deutschland. Davon könnte man allein 50% in den nächsten anderthalb Jahren auf die Schiene verlegen. Die Kapazitäten sind da. Und bis 2025, wenn man die Fahrpläne anpasst, könnte man alle Kurzstreckenflüge in Deutschland auf die Schiene verlegen.
Wirkungslos für den Klimaschutz seien Abgaben, um Flüge durch Kompensation an anderer Stelle klimaneutral zu machen, weil das die Emissionen nicht wirklich reduziere. Ähnliches gelte für den EU-Emissionshandel. Der BUND fordert deshalb seit langem die Einführung einer Kerosinsteuer.
Es fallen auf Kerosin in Deutschland und Europa keine Steuern an. Also wenn ich ein Auto fahre, muss ich Benzinsteuer bezahlen. Wenn ich fliege, brauche ich dafür nichts bezahlen. Wir fordern, dass es einen Beitrag von 180 Euro pro Tonne Kerosin gibt. Das würde Flüge in einem bestimmten Faktor verringern.
Weil die Tickets dann teurer würden. Durch die derzeitigen niedrigen Rohölpreise würde dieser Effekt zurzeit allerdings gar nicht auftreten, sondern erst, wenn nach der Krise der Rohölpreis wieder steigt. Wenn die Tickets allerdings durch die Einführung einer Kerosinsteuer teurer werden, würden die Fluggäste auf andere, billigere ausländische Airlines umsteigen. Und für das Klima wäre nichts gewonnen, argumentiert zum Beispiel die Lufthansa. Die Forderung des BUND nach neuen Klimaverträgen verträglicheren Kraftstoffen unterstützt allerdings auch Ivo Cicotta vom Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft.
Wir müssen das fossile Kerosin, das wir im Augenblick tanken, mittel- bis langfristig ersetzen durch Kraftstoffe auf Basis von erneuerbaren Energien. Ohne Politik wird es bei dem Thema nicht gehen. Es müssen jetzt Produktionskapazitäten aufgebaut werden, Anlagen gebaut werden, damit der Kraftstoff auch hergestellt werden kann. Und am Ende müssen wir auch sicherstellen, dass der Kraftstoff getankt werden kann und nicht fünfmal so teuer ist wie das fossile Kerosin.
Um 5% hatte der internationale Flugverkehr zuletzt pro Jahr zugenommen. Dass das nach Corona jetzt erstmal vorbei ist, glauben sowohl die Airlines als auch Zulieferer wie Boeing als auch der BUND, meint Olaf Band.
Weil es ja insgesamt einen Wirtschaftseinbruch geben wird und die Wirtschaftsleistung, die Verkäufe, der Handel nicht mehr so schnell auf das frühere Niveau zurückfällt. Und natürlich haben jetzt viele Unternehmen festgestellt, dass man mit Videokonferenzen letzten Endes auch viel Kosten sparen kann.
Der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft meint, dass der Luftverkehr früher oder später wieder stark ansteigen wird. Nicht unbedingt in Europa, sondern in Ländern wie China, Indien oder Brasilien, deren Gesellschaften jetzt zu Wohlstand kommen und dann die Welt sehen wollen. Ivo Cicotta wünscht sich deshalb vor allem modernere, emissionsärmere Flugzeuge.
Seit 1990 ist es gelungen, die Emissionen eines Fluges um 44% zu reduzieren. Also wenn Sie sich heute als Passagier an Bord eines Flugzeugs setzen, dann verbraucht dieses Flugzeug im Schnitt pro Passagier und 100 Kilometer noch 3,5 Liter. Dieser Wert lag mal weit über 6 Liter.
Die Branche wolle bis 2050 CO2-neutral werden, so Gigotta. Der BUND fordert indessen stärkere politische Steuerung. Die Corona-Krise könne eine Initialzündung sein, das 1,5-Grad-Klimaziel von Paris doch noch zu erreichen.
Ein Beitrag von Anja Nils. Und wir kommen zum Verbrauchertipp. Es ist ein archaisches Vergnügen, Grillen mit Holzkohle, ganz traditionell. Doch es gibt schon lange moderne Varianten, Gasgrills und Elektrogrills. Und mit letzteren hat sich die Stiftung Warentest befasst. Das Ergebnis schildert Dieter Nürnberger.
Allein schon optisch unterscheiden sich die verschiedenen Elektrogrillgeräte deutlich voneinander. Einige sehen aus wie klassische Gas- oder Holzkohlengrills, andere hingegen ähneln eher einem überdimensionierten Waffeleisen. In der Fachsprache wird zwischen Flächengrills und Kontaktgrills unterschieden, sagt Peter Schick von der Stiftung Warentest.
Die Flächengrills haben oft Gestell und Haube bzw. Deckel und muten damit ähnlich an wie Kohlegrills oder Gasgrillwagen. Bei den Kontaktgrills befindet sich das Grillgut zwischen zwei heißen Platten, die meist auch ganz umgeklappt werden können. Man hat dann noch einen Flächengrill. Gasgrills werden tendenziell noch ein Stück heißer, was aber nicht unbedingt Voraussetzung für gute Grillergebnisse ist.
Denn im Großen und Ganzen waren die Warentester mit dem elektrisch zubereiteten Grillgut zufrieden. Steak, Fisch und Gemüse konnten sich sehen und schmecken lassen. Die Temperaturen auf den Grillflächen wurden meist mit gut bewertet. Sie waren auch gut zu regeln. Im besten Fall war ein Steak nach weniger als 12 Minuten schmackhaft und verzehrbereit. Bis auf ein Modell erhielten alle untersuchten elektrischen Grillgeräte eine gute Gesamtbewertung. Allerdings sollten Grillfreunde bei den aufklappbaren Kontaktmodellen nicht per se von einer dann auch doppelten Zubereitungsfläche ausgehen. In der Untersuchung eingesetzte Wärmebilder zeigten, dass die untere Grillplatte meist verlässlich die optimale Hitze bot und auch halten konnte. Bei den oberen Platten gab es aber vor allem in den Außenbereichen der Grillflächen Schwierigkeiten.
Leider wird man bei einigen Fabrikaten enttäuscht, denn die größere Fläche wird nicht heiß genug. Sehr gut hat das beim Tefal GC3060 und beim Klatronic-Gerät funktioniert. Bei den anderen hat man im Flächengrillmodus zwar mehr Fläche, aber eben nicht doppelt so viel.
Kritisiert wurden in Einzelfällen zu kurze Stromkabel oder auch ein fehlender Temperaturregler. Zudem besteht mitunter Verbrennungsgefahr. Warentester Peter Schick.
Ein Thema sind die berührbaren heißen Flächen. Die Temperaturen sind zum Teil unnötig hoch, was zu einigen Abwertungen in puncto Sicherheit geführt hat. Bei der Verarbeitung fiel der Unold negativ auf. Seine Grillplatten verbogen sich beim praktischen Grillen ziemlich stark. Zwar war die Sicherheit noch nicht beeinträchtigt und das Gerät auch voll funktionsfähig, aber das könnte die Nutzer doch irritieren.
Die Elektro-Grillgeräte in dieser Untersuchung kosten zwischen 35 und 350 Euro, je nach Ausstattung und Größe. Generell sind jene mit Standfuß und Metallhaube teurer als reine Tischmodelle. Vorn lagen 3 Kontaktgrills, also jene Modelle, die sich aufklappen lassen. Die Testsieger.
Tefal GC3060 für etwa 80 Euro. Und der WMF Lono für rund 120 Euro. Preis-Leistungssieger ist der Silvercrest von Lidl. Ein guter Kontaktgrill für nur 35 Euro. Bei den Flächengrills schneidet das Tischgerät von Philips am besten ab. Es kostet 90 Euro. Bester Flächengrill im Test mit Gestell und Haube ist der George Foreman, ebenfalls für etwa 90 Euro.
Übrigens prüfte die Stiftung Warentest diesmal auch, ob sich die Elektro-Grillgeräte reparieren lassen. Bei 7 Modellen klappte das gut, beim Rest immerhin noch befriedigend. Hintergrund: Die EU schreibt dies künftig bei Haushaltsgeräten mehr und mehr vor. Es geht um Ressourcenschutz und deutlich weniger Elektroschrott.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Grillen ist auch morgen Thema unserer Vormittagssendung. Ab 10:10 Uhr spricht Stefan Römermann darüber mit seinen Gästen und Hörerinnen und Hörern.